Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
So, das ist der dritte Versuch, das hört ihr nur nicht, weil wir schon ein bisschen mit der Technik jetzt hier herumhexen. Herzlich willkommen, Tag zusammen, Wilde Wunder heute mit einer Folge zum Spurenlesen. Das wird eine gute Folge, zum einen, weil das Thema mich wirklich brennend interessiert und auch erfüllt, zum anderen, weil mein Freund Christian da ist oder ich vielmehr bei meinem Freund Christian bin. Ja, wir haben uns vor Jahren in der Natur- und Wildnisschule Teutoburger Wald kennengelernt, haben mehrere Jahre lang da zusammen gelernt, danach nie den Kontakt verloren. Ja, und heute geben wir Kurse zusammen, da werden wir heute auch ein bisschen drüber sprechen. Aber vielleicht sagst du erstmal selber ein paar Töne zu dir, Christian. Wer bist du überhaupt und warum?
Ja, Achim, erstmal vielen Dank, dass du den Weg zu mir gefunden hast oder auf dich genommen hast, damit wir hier diese Folge zusammen machen können. Super wichtiges Thema für mich, weil es einen großen Teil meines Lebens ausmacht, das Spurenlesen und Fährtenlesen. Ja, ich bin seit knapp 10 Jahren selbstständig mit meiner eigenen Wildnisschule Natur am Teuer Niederrhein. Und wir bieten seitdem ja vielfältige Kurse im Bereich der Wildnispädagogik an. Dazu zählt unter anderem eben auch das Fährtenlesen, aber natürlich auch die Wildnispädagogik-Ausbildung selbst. Andere Kurse, alles was mit Kernroutinen zu tun hat für Naturverbindung, das vermitteln wir in unseren Kursen.
Jetzt ist es ja so, es gibt Naturvölker, also früher mehr als heute. Für die war es lebensnotwendig, Spuren lesen zu können von Tieren, also die Natur verstehen zu können. Jetzt ist das heute immer weniger wichtig. Wir können in den Supermarkt gehen und da unser Steak kaufen. Was zieht dich so an dem Thema? Also was fasziniert dich da?
Fernlesen hat für mich eine ganz besondere Qualität. Und das ist zum einen natürlich, dass ich mehr in Verbindung komme mit den Tieren und den Landschaften, in denen sie unterwegs sind. Zum anderen ist es aber auch ein Moment oder eine Zeit, in der ich sehr im Moment bin, in der ich sehr im Hier und Jetzt bin. Und das ist etwas, was heutzutage selten ist, weil wir oft mit unseren Gedanken in der Vergangenheit sind oder darüber nachdenken, was alles noch in der Zukunft erledigt werden muss. Und deshalb ist es etwas, was mich ja tief innerlich befriedigt. Anders kann ich es gar nicht sagen.
Wieso bist du beim Spurenlesen im Hier und Jetzt?
Das liegt daran, dass mich die Spuren oder Fährten oder auch Zeichen, vielleicht reden wir da gleich auch nochmal drüber, was ist das überhaupt alles, weil die mich in ihren Bann ziehen, weil die mich vor Rätsel stellen und ich ja detektivisch da reingehen kann, um zu forschen, um herauszufinden, was ist hier eigentlich gerade passiert, wer ist hier lang gegangen. Warum ist das Tier zum Beispiel hier lang gegangen? Oder vielfältige Fragen, die sich einfach in so einem Zusammenhang stellen. Und das ist etwas, was einen an den Ort bindet in dem Moment und in eine eigene Welt zieht. Und da ja, halten wir uns gerne auf, um das mal so zu sagen.
Ja, das hört sich vor allen Dingen nach Neugier an, die man da braucht.
Absolut, das ist das Wort, was ich vergessen habe oder vermisst habe in meinem Mund. Es geht um Neugier. Genau, das hat ganz viel mit Neugier zu tun, zu forschen, herauszufinden, angetrieben zu werden, und für sich da eine Antwort zu finden auf die Fragen, die da draußen auf uns warten.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, Track and Sign und Trailing. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Fangen wir vielleicht mal bei Tracks an. Was heißt denn das auf Deutsch?
Tracks meint die Trittsiegelabdrücke, die Tiere hinterlassen. Und wenn wir über Tiere sprechen, dann umfasst das tatsächlich alle Tiere. Also das geht über Säugetiere, Vögel, Insekten, Amphibien, Reptilien. Alles hinterlässt eine Spur und das ist damit gemeint, wenn wir über Tracks sprechen. Also das, was wir im Boden dementsprechend sehen können.
Und Signs, Zeichen?
Ja, Signs, Zeichen, wie du schon sagst, das sind die Zeichen, die die Tiere hinterlassen. Das kann zum Beispiel eine gefundene Feder sein. Das kann ein Knochen oder ein Schädel sein, der in der Landschaft liegt und den wir finden. Das können Haare sein. Das kann Losung sein, die die Tiere absetzen. Zeichen an Bäumen, Fraßspuren. Alles Erdenkliche, was einen Aufschluss darüber gibt oder zumindest einen Hinweis darauf gibt, dass ein Tier hier gewesen ist.
Das ist übrigens auch ein Bereich, der häufig dann auch ganz lustige Szenen zur Folge hat, weil das, ja, das gibt's auch bei mir in den Wolfsseminaren, aber in Spurenseminaren auch. Da gibt's, also man wird halt mit der Zeit ein bisschen zum Nerd und zum Verrückten und freut sich über irgendeinen Schiss am Boden und stürzt sich da mit Jubelgeheul auf eine Wolfslosung. Und Passanten, die dann da drauf schauen, haben dann manchmal etwas komische Gesichter und verstehen da nicht so ganz genau, was man daran jetzt toll findet. Wenn man jetzt da eine Wolfslosung oder eine andere Losung zerlegt und schaut, was hat das Tier denn vorher gefressen oder was ist es denn überhaupt?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, fällt mir dazu ein. Ich war mit einer Gruppe in Schweden unterwegs und wir waren auf einem gefrorenen See. Und ziemlich weit vom Ufer weg, ich würde sagen so 150, 200 Meter um den Dreh rum. Und ein Teil der Leute war im angrenzenden Wald, also nicht mehr auf der gefrorenen See, sondern im Wald und unter anderem da ein bisschen am Spurenlesen. Auf einmal kam einer ganz schnell über die Eisfläche zu mir geflitzt mit etwas in der Hand und sicherte es wie einen kleinen Goldschatz. Und ich sah ihn aus der Entfernung kommen. Ich denke, was hat er denn da gefunden? Und dann kam er bei mir an, öffnete die Hand und zeigte mir ganz stolz Fuchslosungen, die er mitgebracht hat. Und das ist so ein Ding, was glaube ich nur infizierten Fährtenlesern passiert, dass sie sich so sehr über Scheiße freuen, dass sie da 150 Meter über den See rennen, um sie jemandem zu zeigen. Ja, ist schon sehr nerdig, ist teilweise freakig, so kann man wahrgenommen werden, aber letztendlich ist es nichts anderes als ja, forschen, tiefer reinzusteigen und zu verstehen, was passiert da draußen in der Natur eigentlich.
Okay, das waren also die Signs, die Zeichen, ne, also Losung, Federn, Körperteile, alles Mögliche kann das sein. Trails, was ist denn damit gemeint?
Trailing, genau, das meint das Folgen einer verhältnismäßig frischen Fährte eines Tieres, um das Tier letztendlich auch anzeigen zu können und somit ja den Nachweis erbracht zu haben, dass man in der Lage ist, einer Fährte so lange zu folgen, bis man beim Tier ist.
Ich will vielleicht von mir auch noch mal kurz sagen, was mich am Spurenlesen fasziniert. Für mich ist es einfach ein Teil der Naturkommunikation, also ein Teil von dem, wie Natur zu uns spricht, was wir verstehen können und natürlich auch von dem, was wir selber hinterlassen. Also für mich ist Vogelsprache, Tierverhalten, dann am Ende auch Pflanzenwuchs und Spurenlesen ist alles eins am Ende. Und ich brauche alles, um am Ende die Natur ganz zu verstehen. Also und da gibt es ganz viele Geschichten, die da auch entstehen, wenn man sich die Zeit nimmt, um wahrzunehmen, um da zu sein, um alle Sinne zu benutzen und sich dem, ja, dann vielleicht am Ende auch hinzugeben, so ein bisschen. Hast du auch schon so Geschichten erlebt?
Ja, Geschichten sind natürlich ein ganz großer Bestandteil vom Fährtenlesen, auch diese Geschichten weiterzutragen, weil sie die Fähigkeit haben, zu inspirieren. Ich habe einige Geschichten erlebt, eine möchte ich vielleicht ganz kurz teilen. Das ist eine Geschichte, die auch in Schweden stattgefunden hat, auch schon einige Jahre her. Ich war mit dem Kanu unterwegs und wir hatten sehr schlechtes Wetter, wir hatten starken Wind auf dem großen See und mussten notlanden, irgendwo im Nirgendwo. Und dort mehrere Stunden ausharren und während ich dann da so saß, etwas abseits von meinen beiden Mitstreitern, Kapuze über den Kopf gezogen, der Wind rauscht um die Ohren, nehme ich im Augenwinkel eine Bewegung wahr und ich schaue nach links und ich sehe, wie ein Dachs mir entgegenkommt und dieser Dachs ist völlig in seiner Welt, ist am Schnüffeln und auf der Suche nach Nahrung und der Wind stand so günstig, dass er mich nicht wittern konnte und ich habe mich in dem Moment natürlich sehr erstmal gefreut, der Puls steigt hoch, dass ich so nah einem Wildtier bin. Er kam aber immer näher, so bis auf 2,5-3 Meter. Und irgendwann realisierte er, da sitzt irgendetwas, was da sonst nicht sitzt. Und erkennt mich in dem Moment als Mensch, als ich ihn anschaue. Er macht sofort eine 180-Grad-Drehung und flitzt davon.
Also hast du so schlimm ausgesehen an dem Tag?
Wenn das Wetter dir ins Gesicht geschrieben steht, nein. Ja, ich bin dem Tier auf jeden Fall nach einer kurzen Verweildauer von einer knappen Minute und des Freuens über die Begegnungen, kam mir der Impuls, ich möchte dem Tier jetzt mal folgen und mal sehen, ob ich deine Spuren hier im Gras auch tatsächlich wiedererkennen kann, beziehungsweise ob ich in der Lage bin, das Tier über diese Strecke zu finden. Und während ich dann die ersten Meter gemacht habe, kam kurz darauf eine zweite Begegnung hinzu. Das ist aber keine lebende Begegnung gewesen, sondern der Dachs hat mich zu einer toten Taube geführt, die noch nicht allzu lang tot war. Und sich mir in dem Moment dann schon direkt die nächsten Fragen gestellt haben. So, warum ist diese Taube tot? Wer hat sie getötet? Ja, das ist so eine Art Link, wir nennen das Linking, der entsteht. Es kommt von dieser einen Frage, kommt eine zweite Frage, eine dritte Frage. Und so war ich dann erstmal einige Zeit an dieser Taube beschäftigt, bis ich für mich Fragen beantwortet hatte, die ich beantworten wollte. Und manchmal ist es so, dass auch Antworten nicht sofort kommen und ich komme an der Stelle nicht weiter. Aber ich hatte den Zug und den Wunsch, noch weiter zu stromern, umherzustreifen und zu sehen, was mich noch erwartet. Und habe den Weg weiter fortgesetzt, habe versucht, die Dachsfährte weiter auszuarbeiten. Und dann kam der nächste Link. Überraschenderweise. Und zwar führte mich der Dachs bzw. seine Fährte an den Schädel eines Rehbocks und seinen sterblichen Überresten. Damit kamen dann die nächsten Fragen ins Spiel. So, wie lange liegt dieser Rehbock hier schon? Wie alt ist der Rehbock gewesen? Ist er natürlich gestorben? Ist er vielleicht erlegt worden? All solche Fragen, die dementsprechend auftauchen. Und das ist das Spannende, dass das eine immer zum anderen führt und es immer was draußen zu entdecken gibt eigentlich.
Jetzt dieses Trailing, das wurde von den Naturvölkern ja früher auch aus einem Grund betrieben, nämlich um das Wild zu erlegen, also um es vielleicht kennenzulernen, aber auch um es zu jagen. Das war halt lebensnotwendig, also man ist der Fährte dann schon in der Richtung gefolgt, also um das Tier zu finden. Wenn man das jetzt im Spurenlesen macht, also wie geht das da vonstatten? Also wie sollte man das tun?
Ja, also erstmal ist es natürlich eine Grundbedingung, dass man das überhaupt machen darf. So, es ist auch immer ein Punkt von, ich dringe in den Lebensraum eines Tieres ein. Es gibt einmal die Möglichkeit, der Fährte direkt zu folgen, also dem Tier zu folgen. Und es gibt die Möglichkeit des Backtrackings, also dementsprechend der Fährte rückwärts zu folgen, also nicht dem Tier hinterherzulaufen, sondern die Spuren, die es hinterlassen hat, aus der Richtung, aus der es gekommen ist und nicht in die es gegangen ist. Und es gibt nur ja wenige Tiere, die eine gewisse Größe und Schwere haben, um das überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, in der Regel reden wir da über Wildschweine, über Rotwild oder Dammwild, die entsprechende Abdrücke im Boden hinterlassen. Der nächste Punkt ist, du brauchst ein erstes Trittsiegel, ein erstes frisches Trittsiegel, das du aufnehmen kannst. Und deine Aufgabe ist es dann, dieser Fährte oder das nächste Trittsiegel zu finden, beziehungsweise den Weg zu finden, den das Tier gegangen ist. Und das setzt voraus, dass du sehr wachsam und aufmerksam unterwegs bist, dass du auch nicht nur die Trittsiegel im Blick hast, sondern das große Ganze, dass du auch mitbekommst, dass zum Beispiel der Rabe deine Anwesenheit bemerkt hat und das wiedergegeben hat oder dass du zum Beispiel die Losung bemerkt hast, die das Tier abgesetzt hat oder dass du das Fell bemerkt hast, die Haare, die es abgeworfen hat unterwegs. Das hat einfach ganz viel mit Wahrnehmung zu tun und je mehr du davon wahrnimmst, desto ja, besser ist es quasi, desto wachsamer bist du unterwegs und letztendlich geht es darum, dass du so an das Tier herankommst, wenn du es direkt verfolgst, ohne dass es dich bemerkt und du es anzeigen kannst.
Das heißt, man geht auch erstmal sehr langsam.
Man geht sehr langsam. Ist auf jeden Fall von großem Vorteil, wenn man langsam geht. Man entschleunigt sich dadurch nicht nur selbst, sondern man wird auch mehr ein Teil des Ganzen und fällt nicht durch seinen typisch menschlichen Gang, den wir so sonst an den Tag legen, auf. Und das ist ein wichtiger Punkt, um unbemerkt zu bleiben, um unterhalb der Baseline in der Natur zu bleiben. Das ist eine sogenannte Harmonielinie innerhalb des Waldes oder des ja, Naturraums, in dem wir uns bewegen. Und das sollte immer unser Ziel sein, dass wir nicht als Störfaktor wahrgenommen werden, sondern dass wir als Teil des Ganzen dort wahrgenommen werden von den Tieren. Und das zeigen sie uns dementsprechend auch an.
Die Art, sich fortzubewegen, da gibt es auch verschiedene. Das kann man übrigens für die, die es jetzt nicht wissen, die noch nicht in Wildnisschulen unterwegs waren, jetzt kann man in Wildnisschulen lernen. wie das geht. Das hat dann zum einen auch mit Körperhaltung zu tun, mit Körperspannung, Körpersprache, mit der inneren Einstellung, mit Langsamkeiten, mit einer Art auch von Bekleidung, ob man barfuß geht oder mit dicken Bergstiefeln, hat da durchaus auch eine Folge. Also das ist nochmal so ein Kapitel für sich, also wie man das macht und hat am Ende auch mit Vogelsprache zu tun, wie du jetzt gerade am Beispiel des Raben gesagt hast. Also wer sich da vertiefen will, kann da bestimmt auch bei Wildnisschulen auch nochmal ein Stückchen weiterkommen. Hilft auf jeden Fall bei Naturbeobachtung jeder Art, also nicht nur beim Spurenlesen. Hast du denn eine coole Trailing-Geschichte? Gab es eine Begegnung oder gab es ein Zeichen, was sich da jetzt nachhaltig beeindruckt hat?
Ja, Begegnungen gibt's immer wieder mal, aber das Ziel ja auch ist, die Begegnung an sich zu vermeiden, um das Tier in seinem Lebensraum nicht zu stören, will ich darauf jetzt gar nicht so sehr den Fokus legen. Aber was ein ganz entscheidender und spannender Aspekt für mich beim Trailing ist, ist, dass ich in die Perspektive des Tieres wechseln kann. Ich erinnere mich an eine Trailing-Situation, in der ich einem Wildschwein gefolgt bin. Das war im Bayerischen Wald, während Schnee lag, das war im Winter, es ist kurz vorher geschneit und wir hatten einen sehr tollen Boden dementsprechend. Das Tier war im Galopp, also in einer höheren Geschwindigkeit, unterwegs gewesen und die Spuren waren relativ frisch, also sehr frisch. Sie waren erst wenige Minuten alt. Und führten mich an eine kleine Fichtendickung, ich würde sagen so circa 20 Meter breit und vielleicht 3-4 Meter dick, wo sich die Spuren erstmal verloren hatten. Denn unter dem Fichtenreisig, unter den Fichtenstangen, hatte sich noch kein Schnee gesammelt. Und ich wusste aber, das Tier muss hier irgendwo durchgegangen sein. Und es war dann erstmal so ein bisschen die Suche nach der kleinsten Störung im Nadelhaufen sozusagen. Und das, worauf ich hinaus möchte, ist, ich bin auf alle Viere gegangen, um die Perspektive zu wechseln. Ich konnte also nicht mehr auf meinen Füßen stehen, sondern musste runtergehen. Und als ich das gemacht habe, war für mich komplett ersichtlich, wo das Tier langgegangen sein musste. Und das ist so ein Punkt, der mich in die Welt des Tieres reinholt. So, ich sehe die Welt des Wildschweins sozusagen aus meinen eigenen Augen. Das ist etwas, was mir ganz stark in Erinnerung geblieben ist. Aus den Augen des Tieres seine eigene Welt zu sehen und zu fühlen, es muss hier lang gegangen sein. Und so war es dann auch. Ich sah eine ganz leichte Lücke innerhalb dieses Dickicht, konnte auch die Spuren, die leichten Störungen im Boden sehen. Und auf allen Vieren robbend da durchzugehen, das war schon ein einprägsamer Moment. Und das ist etwas, was ein Teil von Trailing oder Fährtenlesen ist, das ist die Welt aus den Augen des Tieres zu sehen und darüber ein größeres Verständnis für das Tier zu bekommen und vielleicht auch ein Stück weit zum Tier zu werden, ohne dass das jetzt irgendwie freakig sich anhören soll, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen so rüberkommt.
Für mich ist Trailing, der Fährte folgen, eine Verbindung von ganz verschiedenen Disziplinen. Also, dass ich ein Habitat kenne, dass ich mir vorstelle, okay, ich will gucken, wo ist das Wildschwein lang oder wo kam es her. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer da hinten noch wohnt.
Ja, das sind manchmal auch Momente, in denen man das gar nicht so richtig greifen kann. Man kommt in einen bestimmten Bereich eines Waldes zum Beispiel und du spürst förmlich die Anwesenheit von Tieren, ohne dass irgendwas jetzt direkt darauf hingewiesen hat. Und das ist etwas, was sich einfach so im Laufe der Jahre so einprägt, was einen spüren lässt, so aus der Erfahrung. Da steigt dann irgendwie so ein Kribbeln im Bauch auf und du spürst förmlich so, da wird gleich was passieren. Entweder kommt tatsächlich eine Tierbegegnung dabei heraus oder du findest ein ganz besonderes Zeichen. Aber das ist manchmal, das liegt außerhalb des Physischen, um das mal so zu sagen. Mhm. Und das ist, finde ich, ein ganz spannender Aspekt, der wissenschaftlich jetzt nicht direkt zu greifen ist. Ich meine, Fußmorphologie ist wissenschaftlich zu greifen. Und das ist auch sehr spannend, sich in solchen Dingen verlieren zu können. Aber diesen Aspekt, den ich vielleicht auch mal als spirituellen Anteil des Fährtenlesens bezeichnen möchte, das habe ich schon so oft erlebt, dass so der innere Kompass, die Intuition, einen in eine Richtung zieht und du dem folgst und das bestätigt wird, das Gefühl, was du hattest, in einer bestimmten Form, die mit Fährtenlesen oder Spurenlesen zu tun hat.
Ja, gut, vielen Dank schon mal für deine beiden Geschichten. Das zeigt ja auch persönliche Bezüge und was das in einem auslösen kann. Ich kriege das häufig mit auf Führungen, die ich für den NABU mache. Das sind eher so Schnuppertage dann auch, dass Leute ein Spurenbuch haben vom Kosmos oder was im Internet gesehen haben. Oder es gibt auch schöne Spuren-Apps. Da sind dann mehr oder weniger gute Darstellungen da von Trittsiegeln. Und die sind dann immer ganz enttäuscht, dass sie das nicht in der Wirklichkeit finden. Also dass sie das im Wald da nicht finden zum Beispiel. Ja, wie ist denn so ein guter Weg, damit anzufangen, wenn man sich jetzt dafür interessiert, wenn man Spuren lesen lernen will?
Bücher sind grundsätzlich ein guter Weg, um damit erstmal im Feld zu arbeiten. Allerdings ist es so, dass viele Bücher tatsächlich gar nicht so gute Trittsiegel, wie sie tatsächlich aussehen, zeigen. Da gibt es nur ganz wenige, die ich da empfehlen würde. Und zum anderen ist es so, dass wir im Feld einfach super selten glasklare Trittsiegel sehen, wo du hundertprozentig den Abdruck mit dem im Buch übereinstimmend erkennen kannst. Und das ist schon die erste Schwierigkeit. Aber was natürlich helfen kann, wenn du Leute an deiner Seite hast, die da sehr viel Erfahrung haben und dich mit rausnehmen können, das wäre eine Möglichkeit, also irgendwo einen Kurs oder einen Lehrgang zu besuchen. Ansonsten ist es aber ein guter Einstieg, wenn man sich mit viel Zeit und Geduld den Trittsiegeln widmet und schaut, was haben die denn überhaupt für besondere Merkmale? Also wie sieht die Form aus? Wie viele Zehen kann ich erkennen? Wie ist die Symmetrie? Wie ist die Asymmetrie? Und sich über solche Dinge den Trittsiegeln nähert. Genauso über die Art und Weise, wie sich die Tiere bewegen. Also wir reden einerseits über die Fußmorphologie von den Tieren und zum anderen über die Gangarten, wie sie sich bewegen. Und beides zusammen ergibt einen bestimmte Merkmale, die darauf schließen können, dass es sich zum Beispiel um eine bestimmte Tierfamilie handelt.
Zum einen gibt es Größenunterschiede. Also da geht es teilweise auch um Vermessen, um Trittsiegel und Gangarten. Zum anderen aber auch um wirklich kleine morphologische Details. Also wenn man sich zum Beispiel die Hirsche anschaut, dann sieht vielleicht so ein Sika-Abdruck, so ein Dammwild-Abdruck gar nicht so unähnlich aus einem kleinen Rothirsch, aber es gibt halt feine Unterschiede.
Genau, das ist das Besondere, dass jeder einzelne Fuß einer Tierart ganz spezifische Schlüsselmerkmale hat und diese Merkmale, wenn man sie erkennt und wenn man sie sehen kann, lassen einen dann dementsprechend feststellen, um welche Tierart es sich handelt. Das ist nicht immer einfach. Pferdenlesen ist nicht immer einfach und es braucht damit sicher auch viel Hingabe und Geduld. Aber es ist eine besondere Magie, nenne ich das mal, wenn du dann plötzlich erkennst, dass der Ballen in einer Schale die Hälfte der Schale ausfüllt und nicht nur knapp 25% und du damit weißt, dass es sich beispielsweise um ein Dammwild handelt, weil das ist zum Beispiel das spezifische Merkmal oder eines der spezifischen Merkmale beim Dammwild.
Was mir in dem Kontext auch nochmal wichtig ist, ist, dass man auch zufrieden sein kann, wenn man ein Rätsel am Ende nicht löst. Also wir stehen vor einem Trittsiegel und überlegen uns, wer war es denn eigentlich? Und denken, jetzt kommt Gustav auch noch hier rein, der Hund von Christian. Also wenn ihr gleich ein Schlecken hört, dann schmeckt ihm das Mikrofon besonders gut. Wir können gleich die Tracks mal am Boden untersuchen, ob wir sie finden. Auf dem Holzboden. Was ich noch sagen wollte. Ich habe schon erlebt, dass wir 2-3 Stunden lang mit 3 Leuten an einer Trittsiegelgruppe standen und hin und her gerätselt haben und feinste Details uns angeguckt haben, mit dem Erfolg, dass wir hinterher zu keinem Schluss kamen. Na, also wir haben das Rätsel für uns nicht gelöst oder wir haben hinterher gesagt, ja, zu 80% das oder das könnte es auch noch sein. Ne? Und es war trotzdem eine geile Zeit. Na, also dass nicht immer nur gelöste Rätsel gute Rätsel sind, sondern sowas auch in der Gemeinschaft zu machen und sowas als Team zu machen, kann ganz erfüllend sein und vor allen Dingen ist es unglaublich lehrreich.
Ja, vielleicht nochmal ergänzend dazu, es geht nicht darum, immer direkt die Antwort zu finden oder zu bekommen, sondern es geht tatsächlich um den Prozess, um die Zeit draußen und das darf man dabei nicht außer Acht lassen oder vergessen. So, das ist, die Antwort wird früher oder später kommen, wenn du dich mehr damit beschäftigst oder wenn man sich mehr damit beschäftigt. Aber das ist nicht das primäre Ziel, alles sofort identifizieren und herausfinden zu können. Und darin liegt auch so ein bisschen das Spannende, finde ich, dass es immer wieder was da draußen gibt, auf das wir nicht sofort eine Antwort haben.
Ja, das war Teil 1 des Gesprächs zum Spurenlesen mit Christian Meister. Und wir machen noch einen Teil gleich hinten dran. Den könnt ihr euch dann auch anhören. Der wird Wildlife heißen. Das ist ein Lehrgangsangebot, das Christian und ich zusammen entwickelt haben, wo wir Spuren lesen und die Beobachtung Wildtieren miteinander verbunden haben. Der erste Durchgang ist 2023 gelaufen. Da werden wir von berichten, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegen könnt. Und ja, der zweite Durchgang wird Anfang 2024 im März starten. Da könntet ihr mitmachen, wenn ihr wollt. Also dazu machen wir eine ganze Folge, einen Bericht, was da gelaufen ist und auch, was wir uns dabei eigentlich denken und was für Zusammenhänge wir da sehen. Link natürlich in den Shownotes und alles Gute. Bis bald da draußen.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.